Die Folgen waren niederschmetternd. Sponsoren zogen die Gelder ab. Die Quoten sanken. Die Serie wurde abgesägt und in der Folge gab es keine neuen Jobs für Alan. Fast so unglaublich wie die Geschichte hinter Dory ist die Begegnung von Alan mit einer Wahrsagerin, die ihr damals vorhergesagt haben soll: Mit 45 Jahren hast du eine neue Show und wirst mehr Geld verdienen als jemals zuvor. Und mir wurde bewusst, dass Alan eine wirklich wunderbare Persönlichkeit ist, bei der es sich lohnt, ihre Lebensstation zu besprechen und daraus Learnings für uns alle zu ziehen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 30 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Es ist mal wieder Zeit für Quick Wins und ich habe heute Ellen DeGeneres dabei. Ich bin durch eine Folge der Netflix-Serie My Next Guest Needs No Introduction von David Letterman auf sie gekommen. In dem Interview spricht sie über sehr viele persönliche Momente und mir wurde bewusst, dass Ellen eine wirklich wunderbare Persönlichkeit ist, bei der es sich lohnt, ihre Lebensstation zu besprechen und daraus Learnings für uns alle zu ziehen. Natürlich gibt es auch bei Ellen ein, zwei Momente, die nicht optimal verliefen, wie zum Beispiel die Presseberichte über angeblich ungerecht behandelte Mitarbeiter in ihrer Produktionsfirma. Das liest sich nicht gut, obwohl sie nachweislich nicht direkt Kontakt zu den Mitarbeitern hatte. Aber wer kann schon von sich behaupten, perfekt zu sein, und sicherlich hat auch Ellen an der Stelle einige Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie durchaus als Vorbild taugen kann und vieles mitbringt, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden können. Und sie ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man aus dem Nichts kommen und eine tolle Karriere haben kann. So war ihr einziger Urlaub in der Kindheit eine Bahnreise nach Hollywood, in dessen Rahmen sie unter anderem das Areal besuchte, in dem sie heute ihre Sendung aufzeichnet. Doch fangen wir vorne an. Ellen wuchs gemeinsam mit ihrem älteren Bruder in Louisiana auf und hatte alles andere als eine schöne Kindheit. Nachdem sich ihre leiblichen Eltern scheiden ließen, als Ellen gerade 13 Jahre alt war, kam ihre Mutter mit einem neuen Mann zusammen, der leider nicht zu den Guten gehört. Zu Tageslicht kam das, als ihre Mutter an Brustkrebs erkrankte und sich eine Brust entfernen lassen musste. Inspiriert durch diese Gegebenheit ging der Stiefvater auf Ellen zu und sagte ihr, dass er ihre Brust abtasten müsste, um Knoten auszuschließen. Ellen war unsicher. Nachdem sie sich zunächst weigerte, stimmte sie schlussendlich zu. Was wiederum zur Folge hatte, dass der Stiefvater immer häufiger zu ihr kam. Eines Tages wollte er noch mehr von ihr, was dazu führte, dass Ellen durch das Fenster ihres Kinderzimmers flüchten musste, um ihm zu entkommen. Soweit so schrecklich. Erschwerend kam hinzu, dass sie ihre Mutter schützen wollte und ihr deshalb nichts davon sagte. Ganze 3 Jahre lang ging dieses Spiel und der Stiefvater machte immer weiter und schikanierte sie. Als Ellen schließlich genug Mut beisammen hatte, ging sie auf ihre Mutter zu und erzählte ihre Geschichte. Doch das machte es nicht besser. Ganz im Gegenteil, die Mutter glaubte ihr nicht. Stattdessen wandte sie sich von ihrer Tochter ab und blieb weitere 18 Jahre lang bei ihrem neuen Lebensgefährten. Das wiederum hat Ellen nachhaltig geprägt, weshalb sie sich heute stark für Frauen einsetzt, die glauben, keine Stimme zu haben. So setzt sie sich insbesondere auch für Frauen ein, denen im Zuge ihrer Offenbarung von sexuellen Übergriffen nicht geglaubt wird. Sie möchte Frauen ermutigen, ihre Stimme zu ergreifen und sich nicht selbst zu hinterfragen. Viele Frauen würden zu häufig unter Schuldumkehrung leiden und die Fehler bei sich selber suchen. Verstärkt wird dies durch das sogenannte Victim Blaming, welches von außen auf das Opfer einprasselt. Und tatsächlich ist in vielen öffentlichen Fällen zu beobachten, dass Opfern eine Teilschuld gegeben wird. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge noch einmal eingängiger damit beschäftigt. Der Begriff Victim Blaming ist im Kontext der Debatten um MeToo und Nein heißt Nein wieder vermehrt in den Medien aufgetaucht. Es lässt sich mit Opferbeschuldigung oder Täter-Opfer-Umkehr übersetzen. Gemeint ist damit, dass Menschen, die Opfer von Straftaten oder Übergriffen werden, in Teilen oder komplett selber dafür verantwortlich gemacht werden. Das berühmteste Argument kommt aus dem Kontext der sexuellen Übergriffe auf Frauen und lautet: Wenn sie sich so anzieht und verhält, dann darf sie sich doch nicht wundern, wenn sie sexuell belästigt wird. Erfunden wurde der Begriff, und jetzt wird es spannend, in den 1970er Jahren in den USA, als Anwälte von Angeklagten in Vergewaltigungsprozessen versuchten, mit dieser Argumentation der Vergewaltigung angeklagte Klienten vor Strafen zu schützen. Also ein konstruierter Versuch der Schuldumkehr wider besserem Wissen. Dazu ein aktuelles Beispiel aus dem Jahr 2018, also von vor gerade einmal 2 Jahren. Da wurde ein Angeklagter in Irland vom Vorwurf der Vergewaltigung einer 17-Jährigen freigesprochen, weil sein Anwalt vor Gericht den Stringtanga präsentierte, den das Opfer am Tag der Tat trug. Das Zitat des Anwalts des Angeklagten: Gibt es Beweise, die ausschließen, dass sie sich zum Angeklagten hingezogen fühlte und offen dafür war, an diesem Abend jemandem zu begegnen, dem sie sich hingeben würde? Sie müssen sich anschauen, wie sie angezogen war. Sie trug einen Stringtanga mit Spitze. Es gibt neben diesem schockierenden Beispiel natürlich auch weit weniger schockierende, aber nicht minder schlimme Vorfälle in unserem Alltag. So wird nach der Beendigung einer Beziehung durch den Partner ebenfalls häufig die Schuld bei sich selbst gesucht oder die vermeintlich besten Freunde suggerieren einem, dass man vielleicht auch nicht alles richtig gemacht und im Prinzip selbst schuld sei an der Trennung. Die Liste an Beispielen lässt sich unendlich fortführen. Viel wichtiger ist jedoch die Erkenntnis, dass man sich entschlossen dagegen wehren und die Stimme erheben muss. Auch und insbesondere als Opfer. Entsprechend möchte ich nachfolgendes Learning mitnehmen. Erhebe deine Stimme, wenn dir Unrecht geschieht. Wenn du dich nicht selber schützt, wird es niemand für dich tun. Ein weiteres prägendes Ereignis in der Laufbahn von Ellen DeGeneres war ihr Outing. Angesprochen auf die Frage, wann sie für sich selber feststellte oder es ihr dämmerte, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlte, nannte sie eine Begegnung in ihrem 10. Lebensjahr. Sie kleidete sich damals nach eigener Aussage wie ein Junge und stieg mit ihrem leiblichen Vater in einen Aufzug. Nachdem die beiden eingestiegen waren, gesellte sich eine junge Frau hinzu, die auf Ellen blickte und sagte: Was für ein süßer Junge. Das Interessante an diesem Moment war, dass Ellen laut eigener Aussage in diesem Moment dämmerte, dass sie ein Junge sein muss, um Zugang zu Frauen zu erlangen. Zumal sie sich zu diesen zunehmend hingezogen fühlte, ohne so richtig zu wissen, wieso. Dass Frauen mit Frauen zusammen leben können, war für sie damals unvorstellbar. Es gab in ihrer Welt keinerlei lesbische Vorbilder. Im TV und der Presse war das Thema nicht präsent. Und ihre Eltern, die selber der Religionsgemeinschaft Christian Science angehörten, haben ebenso ein völlig anderes Weltbild vorgelebt. Ich weiß nicht, wer sich von euch mal mit Christian Science beschäftigt hat. Diese Gemeinschaft wird unter anderem dafür kritisiert, dass sie der Lehre der klassischen Schulmedizin sowie Medikamenten gegenüber kritisch bis ablehnend gegenübersteht. Die Kirche hat eigene medizinische Einrichtungen und Pflegepersonal, welche keine klassische medizinische Ausbildung absolviert haben. Dass dies kein Rahmen war, in dem man sich und seine sexuelle Gesinnung frei entfalten konnte, kann jeder von uns erahnen. Doch zurück zu Ellen. Auch in der Schulzeit war ein Outing keine Option für sie, obwohl sie zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich schon ein Intermezzo mit einer Frau hatte. So erzählte sie bei Letterman unter anderem von einem Moment, als sie und ihre Affäre beide eine Verabredung mit ihren männlichen Freunden hatten und sich dann heimlich auf der Schultoilette trafen, um zu knutschen. Skurril und witzig, aber irgendwie auch traurig. Es dauerte schließlich bis zum Jahr 1997, als Ellen sich als eine der ersten Stars einer Primetime-TV-Serie mit ihrem Outing im Rahmen einer Sendung bei Oprah Winfrey, bei wem sonst, an die Öffentlichkeit wandte. Spannenderweise parallel zu ihrer Serienfigur Ellen in der gleichnamigen und von ihr produzierten Sitcom, die sich in der Folge The Puppy Episode ebenfalls als lesbisch outete. Kurz danach war sie mit ihrem Bekenntnis auch noch auf dem Cover des Time Magazine zu sehen, mit der klaren und unmissverständlichen Headline: Yep, I'm gay. Und, ihr könnt es erahnen, die Folgen waren niederschmetternd. Sponsoren zogen die Gelder ab. Die Quoten sanken. Die Serie wurde abgesägt und in der Folge gab es keine neuen Jobs für Ellen. Daraus resultierten wiederum Geldprobleme, was dazu führte, dass sie eine ganze Zeit lang mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben musste und für einige Zeit als Stand-up-Comedian durch die USA tourte. 2001, also gerade mal vor 19 Jahren, wendete sich das Blatt dann langsam und Ellen kehrte mit der Sitcom The Ellen Show ins Fernsehen zurück. Im selben Jahr moderierte sie die Verleihung der Emmy Awards, die wegen der Anschläge vom 11. September zweimal verschoben worden war. Plötzlich gab es wieder Licht am Ende des Tunnels. Während dieser Zeit kam auch der Anruf, ob sie nicht die Synchronsprecherin für Dory in Findet Nemo werden möchte. Der Drehbuchautor und Regisseur Andrew Stanton wurde zur Figur von Dory inspiriert, als seine Frau im Hintergrund Ellen in ihrer Sitcom im Fernsehen anschaute. Die serienfigurtypische Redeweise von Alan mit ihren langen Ausschweifungen brachte ihn auf die Figur des vergesslichen Fisches. Unglaubliche Zufälle. Fast so unglaublich wie die Geschichte hinter Dory ist die Begegnung von Alan mit einer Wahrsagerin, die ihr damals vorhergesagt haben soll, mit 45 Jahren hast du eine neue Show und wirst mehr Geld verdienen als jemals zuvor. Und wie der Zufall es so wollte, begann sie mit genau 45 Jahren ihre bis heute laufende und legendäre Talkshow, für die sie 2004, 2005, 2006 und 2007 Emmys erhielt. Verrückt, aber wahr, und Alan hat ein wichtiges Learning daraus für sich gezogen. So sagt sie heute, Intention creates reality and thoughts are the energy. Denn sie selber glaubt auch heute noch nicht an die Wahrsagerei, auch wenn sie die Wahrsagerin weiterhin einmal im Jahr trifft. Sie glaubt daran, dass einen die Gedanken an Erfolg und der Wille, diesen zu erzielen, auch dazu befähigen, das Vorgenommene zu erreichen. Ich finde das sehr richtig und bin ebenfalls der Überzeugung, dass erst die Gedanken entstehen und dann das Handeln darauf folgt. Ergo, wer sich nicht vorstellen kann, einen sensationellen Pitch hinzulegen, wird diesen auch nicht hinlegen. Wer aber fest daran glaubt, dass die kommende Präsentation ein großer Erfolg wird, wird auch alles dafür tun, diesen zu erreichen. Entsprechend möchte ich diesen Satz gerne noch einmal hervorheben und als Zwischenlearning aufgreifen. Intention creates reality and thoughts are the energy. Zu Deutsch, Wille kreiert Realität und Gedanken erzeugen Energie. Doch zurück zum Outing. Aus der Erfahrung, die sie damals machte, mit dem Absetzen der Serie und den fehlenden neuen Aufträgen, hat sie für sich mitgenommen, dass eine der wichtigsten Eigenschaften eines Menschen die Barmherzigkeit ist. Konkret sagt sie, "The one thing that I keep learning over and over again is that I do not know nothing. As soon as I think I know something, I realize that I got so much more to learn. It's hard to hold on to everything that I've learned that I think is important. But I think the most important thing is compassion." Also die Barmherzigkeit. In diesem Zitat steckt neben der Barmherzigkeit aber noch ein zweiter wichtiger Punkt, nämlich das Wissen darüber, dass man nichts weiß. Tobias und ich haben dieses Learning schon einmal in einer unserer früheren Folgen besprochen, aber ich halte es für wichtig genug, es erneut aufzugreifen. Denn die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden, Annahmen zu hinterfragen und Dinge neu zu denken, versetzt einen erst in die Lage, sich weiterzuentwickeln. Mein Learning, das ich selber immer wieder versuche zu beherzigen, ist deshalb, habe keine Angst davor, deine Annahmen zu widerlegen und Meinungen zu ändern. Nur wer sich verändert, hat die Chance, besser zu werden. Bei Alan hat das schlussendlich sogar für die Medal of Freedom gereicht, die sie kurz vor Ende der Amtszeit von Barack Obama überreicht bekommen hat. Unter anderem für ihren Kampf für die Rechte von Frauen und Minderheiten, den sie lange Zeit auch mit sich selber ausmachen musste, bevor sie öffentlich zu dem stehen konnte, wer sie eigentlich ist. Eine tolle Frau und mit Recht ein Vorbild für viele. Mit diesem Fazit möchte ich die heutige Folge gerne abschließen und die drei Learnings noch einmal zusammenfassen. Erstens, erhebe deine Stimme, wenn dir Unrecht geschieht. Wenn du dich nicht selber schützt, wird es niemand für dich tun. Zweitens, Intention creates reality and thoughts are the energy. Drittens, habe keine Angst davor, deine Annahmen zu widerlegen und Meinungen zu ändern. Nur wer sich verändert, hat die Chance, besser zu werden. Ich hoffe, die Learnings bringen euch in euren individuellen Situationen weiter. Hinterlasst gerne Kommentare und Hinweise und teilt uns eure Meinung mit. Abonniert den Podcast, falls noch nicht geschehen, und schaltet auch kommenden Mittwoch wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Learnings und dann auch wieder mit Tobias. Bis dahin, macht es gut und tschüss.